Es ist die große Findungsphase nach der Wahl. Union und SPD versuchen, in einer Regierung zueinander zu finden. Aber alle Parteien suchen jetzt auch nach sich selbst, nach ihrem Kurs, nach ihrem Profil in der neuen Legislaturperiode. Viele Personalentscheidungen sind getroffen worden, einige nur vorläufig. Wer soll die Abgestraften aus der Krise führen und wer mischt bei den Gewinnern künftig mit? Macht Poker in Berlin. Wer kommt, wer geht, darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Professor Sabine Korb, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Gordon Ripinski, Chefredakteur von Politico Deutschland. Ulrike Winkelmann ist bei uns, Chefredakteurin der taz. Und Volker Rehsing, er leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero und hat eine Biografie über den wohl künftigen Kanzler Friedrich Merz geschrieben. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Ja, wir haben einige Personalentscheidungen gesehen. Heute auch noch mal Lars Klingbeil, der jetzt Fraktionschef auch ist. Bei Robert Habeck versucht man noch mal zu rütteln. Aber Herr Ripinski, wenn wir erst mal übergeordnet schauen auf das, was da gerade passiert. Sie sind sehr nah dran. Was tut sich in den vielbeschworenen Hinterzimmern, was man in der Öffentlichkeit gar nicht so mitkriegt?
Naja, zweierlei. Also auf der einen Seite überlegt man die richtige Strategie, wie man zusammenkommt, zumindest mal zwischen Union und SPD. Das ist ja auch nicht so einfach, wie wir in den vergangenen drei Tagen schon erlebt haben. Und auf der anderen Seite muss natürlich jede Partei auch für sich selber sortieren, wer welche Rollen einnimmt. Bei der SPD hatten wir heute die Entscheidung über den Wechsel an der Fraktionsspitze für Lars Klingbeil wirklich mit einem blauen Auge eigentlich ausgegangen und auch nur mit viel Kampf und Krampf. Aber grundsätzlich muss man sagen, bei der Union kommt ein komplett neues Team dran von überwiegend Politikerinnen und Politikern, die vorher eben noch keine Top-Ämter hatten. Und bei der SPD eben, wenn es auf die Regierungsbeteiligung dann zuläuft, auch ein wirklicher Wechsel dadurch, dass das Ancien Regime, wenn man so will, dann jetzt auch abgedankt hat.
Alle Parteien suchen so ein bisschen nach ihrem Profil für diese Legislatur. Frau Korb, wir haben in den Merkel-Jahren gesehen, dass viel verschwommen ist von den Parteilinien. Danach jetzt im Wahlkampf, aber auch schon davor, eine klare Abgrenzung. Wie schwierig ist das jetzt auch für die Parteien, die Balance zu finden zwischen weiterhin dem klaren eigenen Profil, aber auch dem Miteinander?
Ja, das ist in Koalitionen immer ein gewisses Problem, nämlich einerseits das eigene Profil zu schärfen, auch die eigene Basis und die Wähler zu überzeugen, dass man die eigenen Wahlkampfversprechen gewinnbringend in die Koalition einbringen kann, realisieren kann und andererseits kompromissfähig zu bleiben. Ich glaube auch, dass die Wähler hier durchaus ambivalente Erwartungshaltungen haben. Sie möchten auf der einen Seite ihre Forderungen realisiert sehen, auf der anderen Seite geht eines gar nicht mehr und das ist der Streit, den die Ampel hingelegt hat.
Frau Winkelmann, was glauben Sie, was die Wählerinnen und Wähler von SPD und Grünen erwarten? Die sind ja deutlich in die Mitte gegangen. Die Linkspartei hat davon profitiert. SPD und Grüne nicht. Müssen die wieder ein linkeres Profil jetzt gewinnen?
Ich glaube, für die Grünen führt daran kein Weg vorbei. Also die Grünen sind zwar jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Ampelparteien gar nicht so stark beschädigt in Prozentpunkten aus der Wahl hervorgegangen. Gleichwohl haben die jetzt schon einen internen Kampf zu laufen darüber, dass der Wahlkampf insgesamt eben viel zu unionsnah geprägt und war und geführt worden ist. Bei der SPD halte ich es für dahingestellt. Die kommen meiner Ansicht nach bisher noch nicht so recht um die Kurve mit einer echten Aufbereitung dieses Wahldesasters. Und ich würde mich wundern, wenn es tatsächlich bei den Personalien bleibt, wie sie bisher im Raum stehen. Also wenn es da nicht noch Strafen gäbe dafür, dass da also das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren wurde. Und bisher halten die aber die Füße still, weil wir haben ja kommenden Sonntag noch eine Landtagswahl, also sprich die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und ich glaube, danach geht es erst richtig los.
Und wie geht es dann weiter bei der CDU? Friedrich Merz hat die Wahl gewonnen, aber so richtig zufrieden kann man mit dem Ergebnis auch nicht sein. Er hat einen sehr konfrontativen, sehr konservativen Kurs gefahren. Muss er seinen Kurs jetzt auch noch mal ein Stück weit hinterfragen?
Also sicherlich ist für ihn wichtig, jetzt die Koalitionsverhandlungen zu führen. Und er wird dort kompromissbereiter sein, als das seine Fans vielleicht erhofft hatten. Aber mit 28% ist er da auch schon etwas vom Wähler gefügiger gemacht worden, sozusagen. Außerdem werden auch die Länder bei der CDU mitsprechen. Und bei 28% wird Henrik Wüst sich nicht aus Berlin vertreiben lassen und wird hier auch mit am Tisch sitzen. Das heißt, Friedrich Merz will schnell die Kanzlerwahl erreichen und wird das mit Kompromissen tun.
Aber so wirklich nach Kompromissen, Frau Winkelmann, sieht das ja nicht aus, wenn die Union dann jetzt mit einer kleinen Anfrage kommt und erstmal gemeinnützige Organisationen, Vereine unter die Lupe nehmen lassen will, wie die finanziert sind, wen die vielleicht auch von Parteien unterstützen. Die Omas gegen Rechts haben wir da, Korrektiv, die Deutsche Umwelthilfe, den Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen und so weiter und so fort. Linke und Grüne sagen, das ist ein Frontalangriff auf die Demokratie und auf die Zivilgesellschaft. Gehen Sie damit?
Ja, das ist eine korrekte Beschreibung dieses Vorgangs. Ich war ehrlich gesagt erstaunt. Ich hätte angenommen, dass Friedrich Merz und die Seinen sozusagen ihr Kulturkampfspektakel bis zum Wahltag meinetwegen noch durchziehen, dann aber Vernunft annehmen und wissen, was die Stunde geschlagen hat. Aber diese kleine Anfrage verrät, dass sie bereit sind, mit kulturkämpferischen Mitteln sozusagen auf Nebenkriegsschauplätzen zu versuchen, zivilgesellschaftliche Organisationen auch einzuschüchtern und dabei, wie ich glaube, die falschen Prioritäten setzen.
Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, dass es hier irgendwie um eine Einschüchterung der Zivilgesellschaft geht. Im Übrigen ist ja Zivilgesellschaft nicht das, was vom Staat bezahlt wird, sondern das ist auch der Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein. Und zu meinen, dass hier NGOs das Siegel für Zivilgesellschaft hätten, ich wundere mich über die Verärgerung deswegen so stark, weil es geht hier um eine kleine Anfrage mit Fragen. Wenn das alles nicht stimmt, was da drin steht, dann kann man doch ganz entspannt zuschauen, wie da die Antwort kommt.
Aber es bleibt ja ein bisschen das Gefühl, dass die Union gerade nicht entspannt ist und nicht entspannt umgeht mit den Protesten, die es gegeben hat. Ist das einfach jetzt nur so ein bisschen Bissigkeit wegen der Proteste?
Vor allem ist es eine taktische Ungeschicktheit, die man in diesen Tagen nach der Wahl nicht vorbringen sollte. Ich glaube, die Union muss sich doch mal Gedanken machen, wen sie da jetzt an den Tisch bekommen möchte für die Koalition. Das ist eine SPD, die erstmal grundsätzlich bereit ist, die staatspolitische Verantwortung zu übernehmen, auch in eine ungeliebte große Koalition, wenn man die noch so nennen darf, als Juniorpartner einzuziehen. Aber eine SPD ist auch sehr befindlichkeitsgesteuert. Also eine Partei, die grundsätzlich immer hadert mit der Tatsache, dass sie nicht genug Anerkennung dafür bekommt, dass sie doch eigentlich die Welt verbessern will. Und in so einer Lage muss Merz erst einmal auf sie zugehen und die Türen sozusagen öffnen, emotional dafür, dass man es auch mit ihm machen will. Und stattdessen eben so etwas oder auch zum Beispiel dieses Memorandum of Understanding, wo erst mal gesagt wird, dass Olaf Scholz jetzt alles nicht mehr darf, das ist einfach taktisch total ungeschickt. Und ich glaube, dass Merz und sein Führungsteam jetzt ganz schnell verstehen muss, wie man in diese Verhandlungen geht, dass man einen Plan haben muss dafür, wie man Probleme löst, dass man einen Plan haben muss dafür, wie man auf die Koalitionspartner, die potenziellen, zugeht. Und das geht ja nicht nur über diese ersten Fragen, sondern dann auch über die fachlichen Fragen, Schuldenbremse etc. hinaus. Also man hat das Gefühl, die sind überraschter von dieser neuen Situation, als sie es eigentlich sein sollten, denn der Wahltag war ja lange angekündigt.
Aber ist das genau das Dilemma, was wir gerade schon kurz angerissen haben, dass die Union eben weiterhin diesen harten Kurs fahren will, obwohl sie ihn jetzt eigentlich nicht mehr fahren dürfte, weil sie jetzt eigentlich Brücken bauen muss?
Ich frage mich, wer Friedrich Merz berät. Denn er hat auch im Wahlkampf einige schwere strategische Fehler gemacht, damit auch die Linkspartei gestärkt, also zu einer Polarisierung beigetragen mit dem Verhalten. Und es muss ihm eigentlich daran gelegen sein, zu entpolarisieren, um diese Regierung zu einem Erfolg zu führen. Man kann es vielleicht auch dadurch erklären, dass sein engeres Führungsteam im Augenblick, wenn man von Jens Spahn absieht, wenig Regierungserfahrung mitbringt. Das sind keine Leute, die aus den Ländern hervorgewachsen sind. Ich denke an Frey oder eben auch an Lindemann und die in dieser Oppositionsrolle eine sehr konfrontative Haltung eingenommen haben. Und sie kommen jetzt im Augenblick offenbar noch nicht davon runter.
Hat denn die Berliner die Öffentlichkeit schon wahrgenommen, dass die CDU die Wahl gewonnen hat mit plus 4%? Dass
aber
die SPD
mit einer absoluten Mehrheit.
Sie ja, muss, aber, ja. aber zunächst mal muss die Union auch zeigen, dass sie der Wahlsieger ist und nicht an erster Stelle zeigen, dass sie das nicht ist.
Glauben Sie, nach der Hochwahl ändert sich das?
Und die Signale Richtung SPD in wichtigen, großen Fragen sind ja völlig andere. Und dann sozusagen diese Anfrage mit den NGOs, das ist eine Sache, die im Übrigen viel stärker die Grünen betrifft als die SPD. Das sieht man auch in den Ländern. Dort, wo die Grünen nicht mehr in der Regierung sind, spielen diese NGOs gar nicht so eine große Rolle mehr. Das schmerzt die SPD in Wirklichkeit gar nicht so sehr. Viel wichtiger ist für die SPD, dass zum Beispiel beim Thema Schuldenbremse sich was bewegt. Ich höre, dass sich auch beim Thema Grundsicherung was bewegt. Möglicherweise gibt man sogar den Plan auf, den Namen Bürgergeld zu streichen. Also Das ist doch jetzt, diese Anfrage ist doch eher was für die eigenen Anhänger, dass jetzt auch mal gesehen wird, wir haben die Wahl gewonnen, wir können jetzt auch mal unsere Themen setzen. Und da muss man jetzt nicht so ganz schnell nervös sein, dass jetzt die CDU nach dem Wahlerfolg irgendwie schon zu einer halben SPD werden müsste, damit sie in die Koalition kommt. Das kann es nicht sein.
Gut, aber Friedrich Merz hat ja selbst gesagt, es soll schnell gehen. Und in der SPD war man ja auch schon so ein bisschen erstaunt, dass die Gespräche jetzt noch nicht losgehen. Liegt das wirklich an der Wahl? Sehen wir einfach jetzt noch einen verlängerten Wahlkampf und ab nächster Woche kann es dann vielleicht ein bisschen ruhiger werden?
Ich hoffe sehr, dass Sie zur Vernunft kommen, weil es geht ja übrigens auch nicht nur um NGOs bei dieser Anfrage. Es geht auch unter anderem um Medienunternehmen, die sehr, sehr erfolgreich investigative, aufklärerische Arbeit machen und gemacht haben.
Es geht bei Kommunikation nicht darum, ob sie gemeinnützig sind. Die Taz ist ein großartiges Medium, das seit Jahren und Jahrzehnten hervorragende Arbeit macht, ist aber nicht gemeinnützig.
Reden Sie gerne
weiter. Cicero, auch ein großartiges Unternehmen, nicht gemeinnützig. Korrektiv beansprucht die Gemeinnützigkeit und das ist schon schräg.
Aber trotzdem müssen wir ja auch mal schauen, wo die Union sich jetzt hin entwickeln will. Und wenn man dann so Töne hört, wie beispielsweise jetzt auch von Markus Söder, der sagt, die neue Koalition soll eine Rückkehr zu einem alten Deutschland bieten. Kann das der Kurs sein, zurück in die Vergangenheit?
Also das ist ein legitimer Punkt und ich finde, wir sollten uns jetzt auch nicht zu lange an dieser kleinen Anfrage aufhalten.
Nein, da geht es ja auch gar nicht um die kleine Anfrage.
Ich weiß, aber auch grundsätzlich jetzt mal, es geht darum, dass man Gespräche findet mit Partnern, die nicht automatisch zusammenfinden. Und da braucht es eine gewisse Geschicklichkeit in dem. Ich finde nicht, dass man jetzt Markus Söder verbieten sollte zu sagen, dass es jetzt um ein neues Deutschlandbild oder so etwas geht. Das ist überhaupt kein Problem.
Sondern, zum Alten.
Ja, oder seine Vorstellung von einem neuen Deutschlandbild vielleicht nach der Ampelregierung. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass man jetzt die Geschicklichkeit auch an den Tag legt, die es braucht für die Gespräche. Aber das Wichtige ist auch, dass man die richtigen Prioritäten setzt. Ich bin sehr erstaunt darüber, warum Friedrich Merz jetzt beispielsweise das Thema Wahlrechtsreform so groß macht. Ich meine, das hat ihm Markus Söder mutmaßlich ins Ohr geflüstert. Aber dann würde ich jetzt an Friedrich Merz Stelle mal sagen, Markus, sag du doch gerne das Thema, wenn du es nennen willst. Ich mach's nicht. Ich glaube, ich habe andere Themen, die mir jetzt wichtiger sind in dem Moment. Und da fehlt mir das Fingerspitzengefühl dafür, was wirklich wichtig ist. Schuldenbremse, noch ein Wort dazu vielleicht. Das ist nicht mehr ein Thema der SPD aktuell. Das hat sich komplett umgedreht. Das ist ein Thema des Bundeskanzlers, der gemerkt hat, oh, ich muss mit diesen Finanzen umgehen und ich muss das jetzt ganz schnell lösen. Obwohl alles genau so passiert ist, wie man es eigentlich erwartet hat. Keine Zweidrittelmehrheit mehr nach der neuen Legislaturperiode. Schwierige Mehrheiten und mutmaßlich kein Geld in der Kasse. Und jetzt ist es auf einmal die Union, die ganz schnell noch in der alten Legislaturperiode genau die finanzielle Mauschelei machen will, die man der Ampel vorher vorgeworfen hat, während die SPD jetzt sagt, nee, das machen wir jetzt später. Also die Probleme verschieben sich, die Interessen verschieben sich und Friedrich Merz macht eine sehr steile Lernkurve, die hoffentlich für ihn sehr schnell sehr gut ausgeht.
Wir wollen aber ja auch darauf schauen, wer bestimmt jetzt in den Parteien den Kurs. Sie haben gerade schon gesagt, hat ihm Markus Söder jetzt vielleicht eingeflüstert. Sie haben es auch schon kurz angerissen. Was auch tatsächlich hohe Wellen geschlagen hat, war ein Bild, das dann Dienstagmorgen rumging, wo 6 Herren von CDU und CSU zusammensitzen und entscheiden und sprechen darüber, wie stellt man sich jetzt auf. Ist das klug? Vergisst die Union da ein Stück weit die Frauen, die jetzt sowieso in diesem Bundestag schon wieder weniger vertreten sind?
Naja, also ich kann mich erinnern an das Bild von Horst Seehofer mit seinen Staatssekretären, die dann der Größe nach da standen. Ich hatte einen Termin in der kanadischen Botschaft und die Kanadier konnten es hier nicht fassen. Das wäre in anderen Ländern eigentlich unmöglich. Die CDU hat ein Nachwuchsproblem, eben auch bei den Frauen. Wir haben das auch bei der FDP gesehen. Und Friedrich Merz ist, denke ich, schon gut daran beraten, auch in der kommenden Legislaturperiode die Frauen nach vorne zu bringen, die ja in der zweiten Reihe durchaus da sind.
Und denken Sie?
Ich denke zum Beispiel an Karin Prien. In der CDU
wird ja auch schon gehandelt für einen Ministerposten.
Genau. Man könnte sich vorstellen, aus Nordrhein-Westfalen die eine oder andere Ministerin, dass man sie mitnimmt. Also jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Bauministerin, die ehemalige. Also es gibt schon auch in der CDU Frauen. Man fragt sich eben, warum sie jetzt noch nicht in der ersten Reihe sind. Da muss er was tun.
Frauen sind ja auch nicht das einzige Thema. Auch junge Wählerinnen und Wähler wurden nicht erreicht. Wo sind da die Identifikationsfiguren? Und Nordrhein-Westfalen angesprochen, auch der Osten. Im Osten hat die CDU sich nicht durchsetzen können gegen die AfD. Die AfD ist da so stark und die AfD baut ja auch, dann sind wir wieder bei den jungen Wählerinnen und Wählern ein Stück weit darauf, dass da auch noch letzte Wähler bei der nächsten und übernächsten Wahl einfach nicht mehr da sind. Also wieso geht die Union das nicht? Sieht sie das nicht?
Ich glaube, dass Friedrich Merz und Carsten Linnemann, die ja beide aus der gleichen Ecke kommen, Ostwestfalen, wo ich auch herkomme, mich daher auch auskenne, wie man da drauf ist, tatsächlich glauben, mit ihrer Art kann man Wahlen gewinnen und ein ganzes Land führen, das sich aber seit den 80er Jahren doch so viel mehr verändert hat, als Merz und Lindemann das wahrgenommen haben.
Eine kurze Frage, wer hat die Wahl gewonnen, die Grünen und die SPD?
Nein, aber sie haben auch nur 28%.
Aha, aber 3 Millionen Wähler zusätzlich erreicht.
Und das
sie
ist
hätten gerne mehr
schön und gut.
Bei den Frauen und bei den Jungen.
Gut, aber ist jetzt das reden wir darüber, also dass die Union an dieser Wahl falsch gemacht
hat. Die Begeisterung, die Sie für die Union jetzt hier vorbringen, die habe ich im Konrad-Adenauer-Haus aber nicht erlebt, muss ich Ihnen sagen. Also das ist denen schon völlig klar, dass die nicht so ins Ziel gekommen sind, wie sie sich das eigentlich wünschen. Also,
haben Sie das Gefühl, dass da man auch schon genau über diese Fragen eben nachdenkt, wie stellen wir uns auf, wie divers stellen wir uns auf, um die Breite der Gesellschaft auch zu erreichen?
Also ich glaube, dass die Enttäuschung im Konrad-Adenauer-Haus groß war und ist die Enttäuschung auch vor allem in den Ländern groß war. Das hatte ich ja schon gesagt, dass da ein Daniel Günther und ein Henrik Wüst jetzt in der Union durchaus wichtige Stimmen werden.
Aber ist es der Union bewusst, dass man da einfach ein Manko hat, bei jungen Wählerinnen und Wählern, auch bei Frauen und im Osten?
Naja, also es haben ja mehr Frauen und mehr junge Wähler die CDU gewählt als die Grünen. Also natürlich ist denen das bewusst. Ich meine, das sind doch Wahlkampfdiskussionen, die wir jetzt führen. Der Wahlkampf ist doch jetzt vorbei. Wir müssen doch jetzt in die Regierungsbildung gehen.
Linke.
Genau.
Gewählt. Ja. Da kann ja die Union nicht zufrieden sein, auch wenn andere noch schlechter abgeschnitten
haben. Natürlich ist sie da nicht zufrieden. Aber ist das jetzt das Thema nach dem Wahlkampf? Also
ja, die Frage ist ja, wie,
die Frage, wie sich eine Partei aufstellt.
Und de facto muss man feststellen, dass die Union, aber ist damit auch nicht alleine, den Osten mehr oder weniger aufgegeben hat. Ne? Die denken, okay, der ganze Osten zusammen sind knapp 16 Millionen Leute, wir kommen ohne die aus, Westdeutschland ist stark genug. Und die Art und Weise,
wie nochmal die Ministerpräsidenten in Ostdeutschland?
Die Art und Weise, Leute, die wissen, dass sie am Untergehen sind, nächstes Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt, und die Art und Weise, wie die halt einen rein westdeutschen, rein männlichen Wahlkampf beschritten haben, für eine Generation, ich sag mal so grob 45 plus, schlägt sich hoffentlich nicht nieder in Regierungshandeln, aber das werden wir halt sehen. Ich finde, dass alle Frauen und alle jungen Leute, alle Ostdeutschen guten Grund haben, sehr skeptisch zu sein, wie tragfähig das ist, was sie jetzt vorlegen.
Also ganz kurz, erstmal, den Osten hat erstmal die SPD verloren. Die hatten überwiegend die Wahlkreise. Die Union hatte 2021 null Wahlkreise gewonnen, 2025 null Wahlkreise gewonnen. Das ist kein Grund, darauf stolz zu sein. Jetzt stellt man den Kanzler erstmals keinen einzigen Wahlkreis im Osten. Das ist ein Problem. Trotzdem, die SPD hatte den überwiegenden Teil Ostdeutschlands gewonnen. Ich sag, und jetzt haben sie
damit nicht alleine.
Haben sie alles verloren. Aber mit einem weiblichen Wahlkampf gewinnt man jetzt auch nicht den typischen AfD-Wähler zurück. Also das ist, glaube ich, eine Illusion. Den Osten kann man zurückgewinnen, indem man eine erfolgreiche Regierung bildet, die erfolgreiche Politik macht, wo der Verdruss darüber, wie Regierungspolitik aussieht, nicht so groß ist, dass man sagt, wir wählen jetzt die AfD. Das ist die Aufgabe, vor der Friedrich Merz jetzt, ob er jetzt aus dem Sauerland kommt oder woher auch immer, die er jetzt meistern muss. Und er ist nicht dafür zuständig, in erster Linie aus meiner Sicht, für ein paritätisches Bild am Verhandlungstisch der Union, auch wenn das schöner wäre, wenn er das hätte, sondern dafür eine Koalition zu bilden mit der SPD, die erfolgreich ist. Das ist der einzige Weg, wie man die AfD wieder kleinkriegen kann.
Schauen wir auf die SPD.
Vielleicht noch ganz kurz, es gibt auch keinen weiblichen Wahlkampf. Ja? Also ich verwage mich immer etwas dagegen zu sagen, das sind Themen, die vor allem weiblich oder männlich sind. Also man muss, glaube ich, da auch themenspezifisch ein bisschen anders drauf gucken. Ja.
Guckt Lars Klingbeil gerade auf seine eigene Verantwortung gut und vernünftig drauf?
Ich war verwundert, wie schnell er die Führung beansprucht hat. Auf der einen Seite, weil Lars Klingbeil und Saskia Esken auch in den vergangenen Jahren das Desaster mit verursacht haben. Auf der anderen Seite braucht es natürlich schnell eine Führung, die verhandlungsfähig ist. Und ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wer nach dem Abgang von Scholz diese Führung übernehmen sollte. In dieser Schnelligkeit.
Ich schaue auf diese Seite des Tisches.
Ja, eindeutig. Also er musste diesen Schritt machen.
Ich habe jetzt Personen erwartet.
Anstelle von Klingbeil?
Ja.
Na gut, ich meine, Klingbeil ist schon die Führungsperson, der man das am ehesten zutraut. Die Alternative ist Boris Pistorius aus meiner Sicht, auch ein Matthias Miersch. Aber Pistorius hat sich in der Partei weitgehend zurückgehalten bisher. Und Miersch ist eigentlich im Windschatten von Lars Klingbeil unterwegs. Naja, Boris Pistorius ist ja kein Allrounder. Wenn man verhandelt, dann muss man sich in vielen Bereichen auseinandersetzen und auskennen. Und er kennt sich im Bereich Sicherheit und Verteidigung aus. Und das war's erstmal. Also das heißt, es gibt eine gewisse Logik, dass Lars Klingbeil in diese Position gegangen ist. Aber es war ein risikoreicher Schritt. 85% hat er bekommen. 24 Stunden vorher wäre es wahrscheinlich viel weniger gewesen. Da war insbesondere auf der Partei Linken doch die Unzufriedenheit sehr groß darüber, dass er Rolf Mützenich auch zum Rückzug gedrängt hat. Und,
Höhere Ergebnisse hatte als Fraktionschef.
Genau, das war ein risikoreicher Schritt und er musste ihn wahrscheinlich trotzdem gehen, damit er in diese Verhandlungsposition jetzt erstmal reingehen kann. Er wird aus meiner Sicht nicht Fraktionschef bleiben, er wird ins Kabinett gehen dann auch als Vizekanzler und wahrscheinlich noch nicht mal mehr als Parteichef. Lars Klingbeil ist eindeutig auf dem Weg dahin, sich eine Bahn zu bauen in Richtung Kanzlerkandidatur 2029, wenn das alles so wird. Und dafür wird er sich das wichtigste und interessanteste Haus aussuchen.
Ist er dafür der Richtige?
Man fragt sich doch seit Jahren, wie Lars Klingbeil an diese Position eigentlich überhaupt erst gekommen ist. Weil er ja mit Sicherheit einer der langweiligsten Spitzenpolitiker überhaupt ist, die hier rumlaufen. Und auch wenn man jetzt in seine Porträts guckt, dann liest man da stets immer nur den Einsatz, er sei super gut vernetzt. Und ich würde sagen, super gute Vernetzung ist auf keinen Fall das einzige Kriterium, was dafür Ausschlag geben sollte. Tatsächlich hat aber die SPD sonst kaum jemanden, der ihm da das Wasser reichen könnte. Und das ist traurig genug. Ich hätte Pistorius zugetraut, dass er die Parteiführung auch übernehmen wollte. Einfach eben aufgrund der Basis, die er sich geschaffen hat, als weiterhin, glaube ich, beliebtester Politiker des Landes. Und natürlich können Koalitionsverhandlungen nie so von jemand alleine geführt werden. Natürlich braucht es dafür dann Beraterinnen und Berater, die da im Hintergrund parat stehen. Aber möglicherweise hätte er sozusagen mit diesem Schub, den er auch genießt, als beliebter Verteidigungsminister, jetzt eine bessere Rolle gegenüber der Union als Verhandler als Klingbeil.
In der Union gibt es ein Wort, die Klingbeilisierung. Was hat es damit auf sich? Wie schaut die Union auf diesen Verhandlungspartner?
Ja, die Klingbeilisierung steht ja für eine negative Zuschreibung zu ihm, dass er auch sehr hart mit Friedrich Merz und auch der CDU umgegangen ist. Aber ich glaube, dass für Friedrich Merz und für die Union das Klingbeil jetzt der Richtige ist. Und ich glaube, dass sein Schachzug, so schnell und sofort die Fraktionsspitze zu übernehmen, wichtig war. Lars Klingbeil steht ja für einen pragmatischeren Kurs in der SPD. Er kommt selbst vom Land. Wenn man ihn da mal begleitet, dann kann der durchaus auch Wahlkampfreden gegen die Grünen halten. Das heißt, da gibt es durchaus auch bei Fragen Industriepolitik, aber auch anderen Anknüpfungspunkte an die Union. Und ich glaube, dass Lars Klingbeil schon der sein kann, langweilig oder nicht, der die SPD wieder in die Mitte rücken kann, dort, wo sie ja zur AfD hin verloren hat. Das ist ja das Problem, dass die SPD Richtung AfD verliert. Und ich vermute, dass Lars Klingbeil da einen Plan hat, das zu bekämpfen.
Rolf Mützenich hat gesagt, er wünscht sich von Lars Klingbeil, dass er mit Autorität die Gespräche auch mit der Union führt. Glauben Sie, dass er das kann und glauben Sie, dass das richtig ist? Also wie viel Forderungen kann die SPD stellen, weil eben die Alternative fehlt für die Koalition? Und auf der anderen Seite, wie staatstragend muss sie eben auch agieren, um vielleicht auch diesen Wahlkampf ein Stück weit vergessen zu machen?
Also sie hat eine relativ starke Stellung. Es gibt keine andere Möglichkeit für die CDU, mit einem anderen Koalitionspartner zusammenzugehen. Das heißt, all das, was wir in den vergangenen Jahren häufig gesehen haben, nämlich Sondierungen nach verschiedenen Richtungen, das gibt es im Augenblick nicht. Und damit kann die SPD ihre eigenen Wahlkampfforderungen eigentlich auch ganz gut spielen. Die Union hat sich selber auch in die Lage gebracht, indem sie die Grünen teilweise ausgeschlossen hat und nur noch die SPD übrig geblieben ist. Also sie wird auf die SPD zugehen müssen. Und wenn Klingbeil die Unterstützung seiner Partei hat, wird er das eine oder andere rausholen können.
Und was wird dann aus Saskia Esken? Wenn Lars Klingbeil jetzt Parteichef ist, dann Fraktionschef, dann demontiert das Saskia Esken doch eigentlich völlig.
Also ich glaube, es wird noch einen großen Wechsel an der Parteispitze geben. Das wird wahrscheinlich gar nicht nur Saskia Esken betreffen, sondern wie gesagt, ich glaube unter Umständen auch Lars Klingbeil selbst. Der wird den Fehler nicht nochmal machen, nach zu viel zu greifen. Das ist jetzt einmal gerade so eben noch gut gegangen in der Fraktion. Aber wenn er jetzt sagt, ich bin Parteichef und dann will ich auch noch Vizekanzler sein, dann wäre das wieder eine sehr große Ballung von Macht. Und er würde damit vielleicht auch das Problem lösen, dass er sich nicht um beide Themen gleichmäßig kümmern kann. Auch Lars Klingbeil war ja noch nicht Minister bisher. Insofern ist das für ihn auch neu. Und wenn er, das wäre meine Vermutung, dann tatsächlich nach dem Finanzministerium greift, dann wird er auch noch eine ganze Menge neu lernen müssen. Bisher hat er sich nämlich immer vorbereitet auf Außenministerium. Das würde man ihm, glaube ich, abraten, wenn man in seinem engsten Kreis wäre, weil die SPD nach dem Finanzministerium greifen muss und das auch kann, wegen der verhältnismäßig starken Verhandlungsposition. Und dann wird es eine neue Parteispitze geben, in der Saskia Esken ganz sicher kein Teil mehr sein wird. Bärbel Baas ist eine Möglichkeit, Anke Rehlinger ist eine Möglichkeit. Und auf der Männerseite, wenn man das so nennen will, könnte das dann Matthias Miersch zum Beispiel machen, der jetzige Generalsekretär.
Olaf Scholz bleibt als einfacher Abgeordneter im Bundestag. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen über die nächste Legislatur? Er sitzt da in der hinteren Reihe und tut nichts.
Wir haben bisher wenige Ex-Kanzlerinnen und Kanzler erlebt, die eine ganze Legislaturperiode in der hinteren Reihe rumsitzen und Däumchen drehen, nicht wahr? Daher nehme ich an, dass er sein Mandat jetzt erstmal annimmt, wie sich das gehört, und dann auch noch eine andere Verwendung findet.
Sein Mandat erstmal annehmen, das hat heute auch Robert Habeck gemacht. Da wurde ja so ein bisschen auch spekuliert, wird er sich komplett zurückziehen? Nein, Mandat nimmt er an. Er hat gesagt, er steht nicht mehr zur Verfügung für Verantwortungsposten in der Partei. Jetzt gibt es eine Petition, gestern am späten Abend gestartet, schnell weit über 300.000 Stimmen bekommen. Müssen wir uns ein bisschen politisch Verantwortung übernehmen für ein Ergebnis, das nicht zufriedenstellend war? Heißt ja in aller Regel gehen. Müssen wir uns von diesem dogmatischen Kurs verabschieden?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Übernahme von Verantwortung für bestimmte Ergebnisse eine Tugend ist, die manchmal zu wenig zur Geltung kommt. Ich glaube schon, dass er auch die Verantwortung erstmal übernommen hat und gut daran tut, das auch weiterhin zu tun. Ebenso wie Christian Lindner und Olaf Scholz. Also die Granden der Ampel sind zurückgetreten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um neu durchstarten zu können.
Mich würde ja interessieren, ob unter diesen 300.000 Zustimmungswerten, ob das so viele aus der engeren Parteiführung oder der weiteren Parteiführung sind. Ich glaube, der größte Gegner, sag mal, für Robert Habeck ist ja in seiner Partei und nicht außerhalb. Er genießt ja Popularität, aber innerhalb der Grünen gehe ich davon aus, dass er nicht mehr so viele Fans hat, weil sie ja ihn verantwortlich machen für diesen Kurs, der jetzt zu diesem Wahlergebnis geführt hat, das ja interessanterweise schlechter ist, als die meisten Umfragen es vorher gesehen haben. Und das ist ja nicht nur die Person, sondern das ist ja der Kurs, für den er steht. Und der hat, glaube ich, im Moment nicht mehr so viele Fans bei denen, die es bei den Grünen zu sagen haben.
Er wollte die Merkel-Lücke schließen. War das falsch? Glauben Sie, er kommt noch mal zurück?
Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt. Ich glaube außerdem, dass Franziska Brandner, die Parteichefin, die ja den Wahlkampf für ihn geführt hat und auch ausgefüllt hat, ebenfalls noch ein paar härtere Tage vor sich hat. Mhm. Weil die ganze Idee, diese Merkel-Lücke zu füllen, also quasi die Merkel-Wählerinnen und Wähler anzusprechen und abzugreifen, die mit Merz vielleicht auch fremdeln, hat sich ja null erfüllt. Also es hat gar nicht geklappt. Und das bedeutet, dass da also Leute, die für sich in Anspruch nahmen, die Top-Strategie flügelübergreifend zu formulieren, jetzt wirklich gar nichts vorzuweisen haben. Und ich nehme an, dass das auch noch weitere Folgen haben wird.
Also ich würde das mal abwarten und ich würde auch nicht ganz so hart sein mit dem Urteil. Ich glaube, dass die Grünen natürlich enormen Gegenwind hatten, dass Habeck natürlich auch Fehler gemacht hat, aber dass natürlich sich der Wind politischer Stimmung komplett gedreht hat innerhalb von ein paar Jahren, innerhalb dieser Ampelzeit. Dafür fand ich es verhältnismäßig moderat, die -3 ungefähr Prozent, die sie eingefahren haben. Und sie haben natürlich nach links verloren in den letzten Wochen, weil diese Projektionsfläche, gibt es eigentlich eine linke Alternative zur Ampel, auf einmal aus dem Nichts wieder da war, nachdem sie eigentlich die ganze Legislaturperiode nicht mehr existiert hat. Die Grünen Jugend hat auch alles dafür getan, dass man nicht geschlossen in diesen Wahlkampf zieht. Ich würde gerne mal sehen, wie eine Grünen-Partei mit dem Kurs von Jette Nietzart bei der nächsten Bundestagswahl reüssieren würde. Meine Prognose wäre, da müssen sie um den Einzug in den Bundestag kämpfen. Ich glaube schon, dass die Grünen da in diesem Weg auch kompromissfähig zu sein, die sozusagen eine erwachsene Partei, wie auch immer man das sieht, eigentlich schon ihre Zukunft finden sollten. Die Aufgabe ist, dass man jetzt eine Integrationsfigur findet, die eben für beides steht. Das könnte theoretisch Ricarda Lang sein, die eigentlich aus dem linken Flügel kommt, da aber auch nicht ganz unumstritten ist, muss man ehrlicherweise sagen, aber eben vermittelbar ist in die andere Richtung. Habecks Lücke, die er reißt, ist eine Intellektuelle. Er ist die intellektuelle Führungsfigur für die Grünen gewesen, absolut unangefochten. Und da ist niemand dahinter, der diese Lücke so füllen kann, egal ob das jetzt ein bisschen weiter links oder noch weiter in der Mitte ist.
Und es gibt eine große Lücke mit Blick auf Posten, die überhaupt für die Grünen zu vergeben sind, weil sie einfach nicht mehr Teil der Regierung sein werden. Heißt das, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, weil Annalena Baerbock zum Beispiel wird ja auch schon für den Fraktionsvorsitz gehandelt, aber Hasselmann und Röge sagen, sie wollen eigentlich beide bleiben. Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass es hier wirklich interne Machtkämpfe geben wird, die dann auch ja, nach draußen dringen?
Ja, das denke ich schon. Also tatsächlich hat Baerbock ja quasi spüren lassen und mitgeteilt, dass sie den Fraktionsvorsitz durchaus gerne möchte. Und es ist tatsächlich Britta Hasselmann, die von den beiden aktuellen Fraktionschefinnen eigentlich die fähigere ist, die dann zurückweichen müsste aufgrund der Flügellogik der Grünen. Und wie gesagt, nachdem kommenden Sonntag nochmal gewählt wird in Hamburg, wird man gucken müssen, was danach passiert. Ich glaube, dass tatsächlich Habeck ein Riesenverlust ist für die Grünen. Und ich glaube auch nicht, dass er eine Alternative gehabt hätte zu dem, was er zuletzt gemacht hat, als Friedrich Merz im Bundestag die Brandmauer zur AfD schwer beschädigt hat. Aber trotzdem ist ja das strategische Versagen eines, was einfach eine zu große Unionsnähe durch den ganzen Wahlkampf durchgezogen hat. Also man hätte nicht unbedingt noch einen 10-Punkte-Plan gegen Asyl und Migration vorlegen müssen, nachdem die anderen Parteien das schon getan haben. Und das wird ein Weilchen brauchen, bis die Grünen das verwunden haben. Und in der Opposition haben sie eh keine andere Chance, als wieder ein Stückchen nach links zu rücken.
Was macht das eigentlich mit der Union, wenn bei den Grünen so Worte fallen wie, wir müssen die Merkel-Lücke schließen?
Naja, also ich meine, die Union ist ja, wie der Name schon sagt, eigentlich darauf angelegt, eine Bandbreite abzubilden. Und die politische Kultur steht dieser Grundidee eigentlich im Wege, weil sie sozusagen die Zuspitzung liebt. Aber die Union will ja eigentlich die Bandbreite wieder weiten und die Merkel-Wähler nicht verlieren und gleichzeitig auf der rechten Seite gewinnen. Das ist ihr nicht ganz gelungen, aber der Wahlsieg zeigt auch, dass dieses Konzept nicht völlig tot ist. Und die Idee von Habeck, da reinzugehen in diese Merkel-Lücke, ist eben deswegen nicht aufgegangen, weil dafür diese Ampelerfahrung mit den Grünen für diese Wähler dann doch zu bitter war.
Ja. Trotzdem haben ja viele dann auch geschluckt, als bei den Grünen Wählerinnen und Wählern, als dann die Merkel-Lücke erwähnt wurde. War das vielleicht tatsächlich etwas, wir haben schon drüber gesprochen, so stark haben die Grünen nicht verloren im Vergleich zu den anderen Ampelparteien. Aber war das trotzdem vielleicht etwas, was mehr geschadet hat als die Ampelregierung, das Heizungsgesetz, alles, was da drumherum kam?
Schwer zu sagen. Also die Grünen haben ja sehr stark an die Linke verloren, also vor allem auch jüngere Wähler. Das schmerzt natürlich schon sehr. Die haben aber eben auch das Problem, dass sie, egal wo sie sich hinbewegen, eigentlich immer einen Teil ihrer Wähler verprellen. Was wir jetzt sehen, ist, dass sie mehr oder weniger ihre Kernklientel gehalten haben, vom Umfang her, so vom Stimmenumfang her, dass es ihnen aber eben nicht gelungen ist, das zu kompensieren oder noch zusätzlich zu gewinnen. Und ich glaube, das ist so bei zwischen 11% und 13% ungefähr das, was man bei Bundestagswahlen für die Grünen realistisch erwarten kann.
Was man jetzt ja bei allen Parteien sagen muss, ist, sie müssen sich mit einem neuen Bundestag auseinandersetzen, der eine komplett neue Sitzverteilung hat, wo die AfD massiv dazu gewinnen konnte. Was wird das perspektivisch auch machen mit dem eigenen Profil der Parteien? Wen trifft das vielleicht am ehesten? Wer ist darauf überhaupt eingestellt?
Ja gut, die Grünen sind ja, wenn man so will, die Oppositionspartei der Mitte. Wie man zu den Grünen jetzt steht, ist eigentlich völlig egal, weil links davon gibt es die Linkspartei und rechts davon gibt es die AfD. Also das heißt, es ist nun mal so. Und damit kommt auf die Grünen eine verhältnismäßig große Verantwortung auch zu, nämlich vielleicht auch ein Stück weit den Oppositionskurs zu steuern. Ich nehme nur mal ein Beispiel, die Ukraine-Politik. In einer Kenia-Koalition wäre natürlich irre geworden in gewisser Weise, weil sie gelenkt worden wäre von drei Parteien, die im Grunde genommen für die Unterstützung der Ukraine mit militärischen Mitteln sind. Wenn dann BSW reingekommen wäre, hätte man BSW, Linkspartei, AfD gehabt, die im Grunde genommen durch die Bank ohne jede Differenzierung gesagt hätten, dass man das nicht mehr machen kann. Jetzt sind die Grünen in der Opposition, jetzt verändert sich diese Debatte massiv. Das ist nur ein Beispiel dafür, welche Verantwortung dann auch auf sie zukommt. Ich glaube, die Große Koalition muss eine Koalition der Mitte sein, wird sie auch sein. Und dann gilt es, den Finger in die Wunde zu legen an der Stelle, an der eben diese Mitte-Politik nicht funktioniert, nicht erfolgreich ist, vielleicht in die falsche Richtung abbiegt. Und da darf man, glaube ich, nicht ganz so viel von ganz links und ganz rechts erwarten. Und das muss dann aber die Grünen-Partei in der Opposition wahrnehmen.
Glauben Sie das auch? Die Grünen, die neue Partei der Mitte?
Nein, ich glaube, dass tatsächlich die Grünen sich in teilweise verblüffender Übereinstimmung auch mit der Linkspartei wiederfinden werden. Weil was da passiert ist, dadurch, dass das BSW sich von der Linkspartei abgespalten hat, ist da ja ein ganz großer Teil der zu Verschwörungstheorien neigenden und sonstigen stark ideologisch aufgeladenen Positionen neigenden Menschen quasi aus der Linkspartei rausgegangen. Übrig geblieben sind die, die früher die linken Grünen waren oder gewesen wären.
Plus 50% neue Mitglieder, neue Abgeordnete, die keiner kennt und die genauso unberechenbar sein werden.
Von denen wir bisher noch nicht viel wissen, das ist wahr. Aber das Profil, was sie bisher zeigen, ist eins, das unideologisch ist, das sozialökologisch ist, das sozusagen ein Profil bedient, was die letzten 20 Jahre im Grunde bei den linken Grünen ebenso auch gepflegt wurde. Und daher nehme ich an, dass tatsächlich die Ukraine-Frage eine ganz große sein wird. Und da werden die Grünen natürlich zur Ukraine stehen. Aber ich habe, muss ich sagen, auch die jetzt neue Linkspartei noch nicht so verstanden, dass sie es komplett ausschließen, dass man die Ukraine unterstützt, sondern dass sie eben was dafür sehen wollen, wenn es darum geht.
Eine Partei, die massiv aufbaut, wo viele neue Gesichter reinkommen, von denen man nicht viel weiß, aber zwei sehr prominente neue Gesichter, von denen man sehr viel weiß, ist die AfD. Maximilian Krah, der umstritten ist wegen seiner Connections nach Russland und nach China, der die SS und ihre Verbrechen verharmlost hat. Und auf der anderen Seite Matthias Helfferich, der jetzt auch beide jetzt Teil der Fraktion. Matthias Helfferich, der sich mal das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus genannt hat, war in der letzten Legislatur nicht Teil der Fraktion. Jetzt sind die beide mit drin. Könnte das der AfD schaden oder bestätigt das die AfD in ihrem zuletzt deutlich härter gewordenen Kurs?
Man weiß es noch nicht. Also wir sehen eigentlich, dass die Wähler der AfD von extremistischen Positionen sehr wenig abgeschreckt sind, sondern dass sich ein Mechanismus der Selbstverstärkung abzeichnet. Also deswegen glaube ich nicht, dass es ihnen schadet. Es schadet ihnen vielleicht mittelbar für eine potenzielle Koalitionsfähigkeit. Also die Anerkennung durch andere Parteien wird dadurch schwieriger werden. Aber bisher hat die AfD dadurch keine Stimmen verloren.
Aber die AfD hat ja auch immer gesagt, zuletzt vor allen Dingen die Union hat bei uns kopiert, gerade in der Migrationsfrage. Könnte das so gesehen ein Stück weit der Union helfen, weil man eben sagt, da werden jetzt doch noch mal wirklich Grenzen viel deutlicher?
Also das male ich mir im Moment auch genauso aus, wie Sie das sagen. Eine Fraktion mit Maximilian Krah, der ja mit seinem ganzen Habitus sich nicht so leicht auch einfangen lässt. Es gab ja sogar die Gerüchte, er würde gar nicht Mitglied der Fraktion werden. Jetzt ist er das. Ich weiß noch nicht, wie diese Bindenkräfte da gezügelt werden sollen und diese Fraktion zusammenhalten kann. Und tatsächlich sind diese extremen Auswüchse da bei Krah und Helfferich, wenn wir das dann im Bundestag sehen, wird noch mal deutlicher werden, dass das eine Partei ist, die für die CDU, für die Union kein Koalitionspartner ist, weil sie gegen alles stehen, wofür die Union steht. Ob allerdings vielleicht doch so eine, da auch noch mal so ein Bild, den Prozess einsetzt, wo man sich dann doch wieder zusammenrauft, der Krah ist ja doch auch sehr machtbewusst, er hat jetzt irgendwie schon in einigen Positionen, ist er schon eingeknickt, hat diesen Musk-Vorstoß mit Elon Musk und Alice Weidel hat er dann irgendwie doch für gut befunden, obwohl es ja das Gegenteil von dem ist, was das Antiglobalistische, was er wollte. Möglicherweise ist er so geschmeidig, dass er sich dann doch da einreiht und wir erleben eine AfD, die aus machtstrategischen Gründen sich zügelt, ist noch offen.
Wobei Einreihen ja auch bedeuten kann, einfach genauso weitermachen. Denn wir sehen ja, dass die AfD deutlich härter geworden ist. Alice Weidel, die sagt, sie könnte sich sogar Björn Höcke in einem Kabinett vorstellen. Also wird das jetzt noch mal härter oder wird das eine Gefahr für die AfD?
Also die AfD weiß ja noch gar nicht, wo sie eigentlich hin will. Da stehen ja auch im Wahlprogramm immer noch Passagen, die sind einfach Copy-Paste vom letzten Wahlkampf, wo dann noch Russlandfreundlichkeit und das Soziale nach vorne gestellt wird. Und da kommen jetzt diese neuen auf einmal mehr Trump und US-regierungsfreundlichen libertären Ideen einfach drauf. Das wird auch gar nicht groß, hat man das Gefühl, redigiert. Da stehen einfach sich widersprechende Sätze hintereinander. Und das fällt auch niemandem auf, weil erstens aus meiner Sicht die meisten AfD-Politiker und Politikerinnen, gibt es auch ein paar, dieses Programm gar nicht lesen. Und weil sie einfach gelernt haben, dass es reicht, immer nur so laut wie möglich gegen die anderen unterwegs zu sein. Also die werden sich noch ein Stück weit sortieren müssen, um zu wissen, was sie inhaltlich eigentlich wollen. Aber es wird die Kultur, dieses dieses Parlamentes massiv verändern. Und zwar allein durch die schiere Masse von Abgeordneten, die da reinkommen. Das sind 24% der Sitze, die dann insgesamt dort verteilt sind. Ein paar 20% der Wählerstimmen. Und das ist ein Riesentortenstück. Das ist kaum kleiner als das, was die Union in der vergangenen Legislaturperiode hatte. Und wenn aus so einer Ecke gegrölt wird, dann ist das eine andere Erfahrung, die man da macht, wenn man am Pult steht, als wenn das einfach nur so ein Streifen ist am Rand. Und das wird in der Union auch den einen oder anderen auch verunsichern in mancher Situation. Und zwar besonders, wenn es mit der SPD dann eben schwierig wird. Und da muss man dann einfach stark sein miteinander. Und nochmal, dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem eine enorme Verantwortung auf diese Regierung zukommt, genau zu verstehen, was jetzt passieren muss. Und dass man vor allem auch sich verabschieden muss von der einen oder anderen Position, die man eigentlich liebgewonnen hat, damit die Regierung erfolgreich arbeiten kann.
Verabschieden musste sich oder muss sich jetzt die FDP, heute wohl eine der letzten Fraktionssitzungen. Frau Winkelmann, kann das auch eine Chance sein für die FDP, sich jetzt ein Stück weit neu zu finden und loszulösen von Christian Lindner, der ja sehr, sehr stark diese Partei geprägt hat?
Ja, also die Zahl derer, die ihm nachfolgen könnten, um den Laden noch mal neu aufzubauen, ist überschaubar. Es gibt aber ein paar Leute, denen das so zu trauen ist und die ja auch schon ganz zart angedeutet haben, dass sie das für denkbar hielten. Ich meine damit nicht Herrn Kubicki, von dem ich hoffe, dass er seinen Ruhesitz dann auch demnächst bezieht, sondern zum Beispiel jemand wie Agnes Strack-Zimmermann, die ja auch gezeigt hat, dass sie reden kann, dass sie Leute überzeugen kann, dass sie auch an neue Wählerinnen und Wähler appellieren kann. Und vielleicht aber auch jemand wie Johannes Vogel, der gestartet ist, mehr oder weniger als Gehilfe von Lindner und jetzt aber gelandet ist als auch sein parteiinterner Gegner. Das sind Leute, von denen ich dächte, dass sie das liberale Projekt, so wie es die FDP versteht, retten können und aber auch wieder anreichern können. Weil die Engführung unter Lindner auf einen rein wirtschaftsliberalen Kurs mit Anleihen teilweise bei der AfD, das hat ja offenbar niemandem gedient und ist auch abgestraft worden.
Frau Kropp, Marie-Agnes Strack-Zimmermann als eine Person, die auch in der eigenen Partei polarisiert und die allermeisten vor allen Dingen mit Verteidigungspolitik in Verbindung setzen. In Ihren Augen eine geeignete Personalie?
Ich bin da ein bisschen skeptischer, weil sie eben doch auch keinen Aufbruch vermitteln kann. Also ich glaube, um sich wirklich erneuern zu können, müsste die FDP jüngere Leute ranlassen. Ich möchte noch sagen, es wird sehr, sehr schwer werden. Sie ist jetzt noch in 7 Landtagen vertreten, in 2 Landesregierungen, aber auch eben nur marginal. Es heißt weniger Geld, es heißt weniger Personal, es heißt weniger Aufmerksamkeit. Und die FDP hat ihre landespolitische Repräsentanz in den letzten Jahren wirklich vernachlässigt. Also das wird sehr schwer werden, von unten her aus der Oppositionsrolle im Bundestag wieder sichtbar zu werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ohne neue Gesichter glaubhaft gelingen kann.
Aber all das, wenn ich das einmal ganz kurz sagen darf, sind perfekte Argumente für Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die natürlich im Europaparlament eine wahnsinnig herausgehobene Position hat, die breit vermittelbar ist, unheimlich bekannt, die einzige Wahlsiegerin des vergangenen Jahres und die natürlich auch fast schon wie die Silberlocken bei den Linksparteien einfach so einen Coolness-Status eigentlich hat, der sich auch über die Generationen hinweg vermitteln lässt. Also da würde ich schon eine große Chance sehen. Aber interessant,
laut und provokant ist, dass die FDP.
Naja gut, die FDP wird eine neue FDP sein, wenn sie sich jetzt neu erfindet. Das wird die FDP der Person sein, die jetzt in der APO übernimmt. Wenn das Wolfgang Kubicki ist, dann wird das eher eine rechtsliberale und vielleicht, sagen wir mal, sehr experimentierfreudig populistische Partei sein. Wenn es Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist, dann wird das in eigentlich eine fast undefinierbare, aber sehr spannend ausgreifende FDP sein, die sehr viel mehr Verteidigungsthemen nach vorne stellt als jede FDP zuvor.
Aber es wird natürlich die Wirtschaft auch brauchen. Ich denke, erinnere noch mal an Graf Lambsdorff, auch Martin Hagen aus Bayern. Also da sind schon noch ein paar, die man nach vorne schieben muss. Agnes alleine kann
es
nicht.
Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich möchte einmal zum Abschluss von Ihnen die Einschätzung hören. Können wir auf Stabilität hoffen oder droht uns die nächste Vertrauenskrise mit der, ja, GroKo, nicht mehr GroKo, mit Schwarz-Rot, wenn es denn zustande kommt?
Ich glaube, sowohl bei Friedrich Merz als auch bei Lars Klingbeil ist zwar, dass beide aufeinander angewiesen sind und beide sozusagen Drohpotenzial haben, aber sie müssen auch in die Regierung. Es ist für beide zwingend, auch für Lars Klingbeil. Ganz so hoch kann er auch nicht pokern, Friedrich Merz auch nicht. Sie müssen sich in die Regierung retten, sonst haben sie keine Chance. Und deswegen könnte das auch für etwas Stabilität sorgen.
Uns läuft die Zeit davon. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich glaube, wir versuchen uns einfach alle mit Zuversicht in diesen Zeiten des Umbruchs. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hier gewesen sind, dass Sie unsere Gäste waren. Danke fürs Dasein Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, Friedrich Merz hat eine neue Regierung noch gar nicht aufgestellt, ist aber schon auf internationalem Parkett unterwegs. Heute Abend zum Abendessen in Paris bei Emmanuel Macron, der ihn eingeladen hat. Da soll es eben auch um die Krisendiplomatie in diesen Tagen gehen. Und darauf schauen wir morgen in der Phoenix-Runde auf Trump, auf Putin, auf den Weg der Ukraine und die EU, die versucht mitzusprechen. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin.